Wir sind in Apostelgeschichte, Kapitel 19. Wir haben die ersten Verse studiert und haben uns beschäftigt mit dem Heiligen Geist und Geisteserfüllung, Geistestaufe als eine Erfahrung, dass Gott für uns bereit hat. Ich lese ein paar Verse, ich sage euch nicht wo, obwohl einige von euch das sowieso gleich wissen werdet, sind nicht unbekannt, aber dennoch möchte ich sie als Einleitung lesen heute Abend. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, Geheimnisse, und keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was in Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als alleine der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen der Geist der Welt, sondern der Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemand beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihm unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Apostelgeschichte 19. Ab Vers 8 heute Abend. Paulus hat 12 Männer die Hände aufgelegt, hat für sie gebetet und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Vers 8, er ging aber in der Synagoge und predigte frei und offen, 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. 3 Monate in der Kirche. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. In der Synagoge, in der Kirche wollen die religiöse Menschen ihn nicht haben, sie möchten seine Lehre nicht hören. Gerade haben sich 12 Männer nach dem Geist Gottes ausgestreckt und sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und es werden in diesem Kapitel auch Wunder folgen, Wunder, die unser Verstand übersteigen. Aus diesem Grund habe ich diesen Text als Einleitung gelesen. Wir können Gott nicht verstehen in allen Dingen. Und ich gehe davon aus, dass auch diese Männer rein intellektuell nicht einverstanden waren mit vielen Dingen, die Paulus lehrte. Es gab die 12, die sich ausgestreckt hatten, und weil sie sich vom Herzen nach Gott ausgestreckt hatten, sind sie von ihm auf besondere Weise gesegnet. In Korinther wird uns gesagt, dass wir uns ausstrecken sollen nach dem Heiligen Geist, dass wir uns ausstrecken sollen nach Geistesgaben. Hier strecken sich Männer aus, werden gesegnet oder Menschen. Andere lehnen das ab. Paulus lehrt dennoch 3 Monate. Die Luft war sicherlich dick hier in der Synagoge. Viel Widerstand. Oft sind wir entmutigt, wenn wir Widerstand erleben. Paulus macht sich aber Mühe und geht immer wieder hin. Er sieht die Blicke, die geneigte Häupter. Menschen, die ihn nicht angucken wollen. Menschen, die sich wehren. Und er predigt, singt sicherlich und denkt man, das ist wie eine Mauer hier. Es prallt alles zurück. Es kommt nichts an. Und das spürt man doch. Oder im Gespräch schon mit Kollegen, mit Verwandten. Wenn du von Jesus erzählst, entweder wird es aufgesaugt, das ist spürbar, oder es ist Widerstand da. Das sind Realitäten, die aber nicht sichtbar sind. Genauso wie der Wind eine Realität ist, obwohl man es nicht sehen kann, so sind auch Offenheit, Hunger und Durst eine Realität und Widerstand, Rebellion, Aufsässigkeit. Da, wo der Mensch sich gegen Gott wehrt, das spürst du. Und ist es für mich und sicherlich auch für dich, für euch ein Trost, dann man macht solche Phasen durch, wo man sich fragt, was bringt denn das überhaupt? Es kommt nicht an. Freunde verstehen das nicht. Im Hauskreis ist die Luft zäh, ich weiß es nicht, an wem es liegt. Liegt es an mir, an meiner Haltung, und ich muss mich ständig prüfen vor Gott. Warum ist nicht die Freiheit vorhanden, die der Heilige Geist eigentlich schenkt? Ein Geist der Freiheit und der Freude, wo er sich entfalten kann, wo Herzen offen sind. So ist es aber nicht. Und Paulus ist weise, wie die Jünger. Jesus hat es denen ja auch gesagt, ne? Den Staub von ihren Sandalen abschlagen, wo Menschen in Dörfer, in Städten die Botschaft nicht hören wollen, so tut Paulus das auch hier. Er sucht sich einen anderen Ort. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, entschuldigte, ich habe gesprungen, also 9. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von der Lehre, trennte er sich von ihnen und sonderte auch die Jünger ab und redete täglich in der Schule. Ist auch gut, oder? Es gibt so schöne Kirchen, voller Menschen, mehr oder wenig voll, die gepflegt, angezogen, freundlich, äußerlich sehr religiös und fromm, hinwandern, zur Kirche setzen sich hin für eine Dreiviertelstunde und dann gehen wieder nach Hause. Und man fragt sich, warum passiert da nichts? Das ist eine Situation wie hier in der Synagoge. Die Menschen sind eigentlich nicht offen. Sie wollen lediglich religiös sein. Irgendwie glauben sie an Gott und beschäftigen sich vielleicht intellektuell, aber das Wort hat keinen Zugang zum Herzen. Die Herzen sind zu. Jesus sagt, siehe, ich stehe an dein Hirn und klopfe an. Nein, an dein Herz. Und draußen gibt es keinen Drucker. Das kann nur von innen aufgemacht werden. Das ist sehr wichtig hier im Text heute Abend, dass wir das begreifen. Wir müssen auftun, sonst empfangen wir nicht. Wir müssen uns ausstrecken, sonst empfangen wir nichts. Also er geht zur Schule. Und meiste Ausleger gehen davon aus, dass es so war, dass der Paulus in der Schule lehren dürfte, weil er in der Mittagspause gelehrt hat. Er hat also morgens von 7 bis 11 gearbeitet als Zeltmacher. Die Situation ist hier eigentlich wichtig für den Zusammenhang im Text. Das ist in gewissen hier hineininterpretiert, aber völlig logisch und auch historisch richtig. Damals, wie auch heute, in vielen warmen Ländern am Mittelmeer, haben Menschen von 7 bis 11 gearbeitet. Dann gab es von 11 bis 4 eine Pause, dann von 4 bis 9 Uhr abends. Dass es wahr ist, wissen wir, denn es ist heute in vielen diesen Ländern heute noch so. Das ist der normale Ablauf. Also, während der Professor und Philosoph Tyrannus nicht lehrte in seine Schule, kriegte Paulus sein Zimmer, um zu lehren. Paulus stand morgens früh auf, um 6 Stille gemacht, um 7 hat er losgelegt, Zelte genäht, das wissen wir, der Text sagt uns, nicht an dieser Stelle, aber wir haben es bereits schon gelesen, bis 11 und dann in seine Pause, wo normalerweise alle andere geruht haben, hat er gelehrt, von 11 bis 4. Und dann, nachdem er damit fertig war, hat er gearbeitet, bis abends um 9. So konnte er die Schulräume nutzen. Und das geschah 2 Jahre lang. In der Kirche 3 Monate, in der Schule 2 Jahre. Und die Leute konnten nicht genug kriegen. Sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Apostels oder die Hände von Paulus. Diese Dinge werden nicht erwähnt. Das sind Wunder. Es geschahen Heilungen. Menschen, die krank waren, wurden gesund. Menschen, die besessen waren, wurden frei. Gott offenbarte sich damals in Griechenland, wie er das heute in Indien tut. Wir sagen es immer wieder, in Indien, es ist Alltag. Wer in Indien längere Zeit gewesen ist als Christ und missioniert hat, mit Menschen gebetet hat, hat es erlebt. Kranke Menschen, die echt richtig krank sind, werden heil. Ich habe das erlebt während der Verkündigung, dass Menschen, die gelähmt waren, geheilt wurden. Ohne Gebet, während der Verkündigung, ohne Händeauflegung. Ich sag's. Ohne Händeauflegung, weil es eigentlich interessant ist im Zusammenhang hier im Text. Also, es geschahen viele Wunder. Dazu kam auch noch, hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seine Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Am liebsten würden wir das auslassen, oder? Damit können wir nicht umgehen. Das passt nicht ins Hören und das passt auch nicht in unsere fromme Schablone, oder? Viele probieren es. Dazu kommen wir noch, das ist auch noch im Text drin. Es gibt Leute heute, die noch ein Geschäft daraus machen. Hauptsächlich aus Amerika, aber nicht nur. Das, was wir hier lesen, ist ein Geheimnis. Zurück zu, ich hatte gelesen in Korinther, die Verse, die ich gelesen habe. Das können wir nicht verstehen. Mit unseren Hirn können wir das nicht kapieren. Ist einfach zu viel. Wieso? Und dann wollen wir das erklären. Es gibt Christen, die Mystiker sind, die an geheimnisvolle Dinge glauben. Es gibt viele. Ich habe gute Freunde, die Mystiker sind. Einige davon haben hier auch in dieser Gemeinde gepredigt. Zwei. Die haben nicht über Mystik gepredigt, aber sie sind Mystiker. Und ich für mich persönlich lehne keine Mystiker ab. Ich glaube, dass es geheimnisvolle Dinge gibt, die wir nicht begreifen, erklären oder verstehen können. Und die gibt es, weil es sie auch in der Bibel gibt. Das hier ist ein Beispiel, nur ein Beispiel. Wir wollen gemeinsam zu 2. Könige 13 gehen. 2. Könige, Kapitel 13. Hier haben wir etwas, was eigentlich noch heftiger ist. Ja doch, eine ganze Ecke heftiger als dem, was wir gelesen haben. Der Prophet Elisa. Elia und dann kam Elisa. Und Elisa war ein mächtiger Mann Gottes, der ja größere Wunder tat als sein großer Bruder. Als aber Elisa, 13,20, als aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land Jahr um Jahr. Elisa ist schon tot. Und es begab sich, dass man einen Mann zu Grabe trug. Als man aber einige Leute von ihnen sah, warf man den Mann in Elisas Grab. Und als er die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und trat auf seine Füße. Da kommen die Schweißtücher nicht mit. Glaubst du, dass es wahr ist? Oder willst du es aus der Bibel einfach ausschließen? Das ist das Problem, ne? Ein Toter berührt einen Toter und wird lebendig. Das ist Theologie. Hier haben wir ein Geheimnis, oder? Verstehst du dieses Geheimnis? Nein, ich auch nicht. Obwohl wir das Geheimnis nicht verstehen, können wir etwas daraus lernen. Es gibt Dinge in der Bibel, eins, das wir lernen können. Es gibt Dinge in der Bibel, die wir nicht verstehen oder erklären können. Weil Gott natürlich ist, aber übernatürlich. Besser gesagt, er ist übernatürlich und weil er übernatürlich ist, ist er zuerst natürlich. Aber er ist mehr als natürlich. Er ist übernatürlich, gut. Gott will uns durch dem, dass er uns Dinge sagt, die wir nicht erklären können und nicht begreifen können, an verschiedenen Stellen in der Bibel deutlich machen, dass er größer ist als unsere theologische Schublade. Du hast eine und ich habe eine. Das sind zwei Dinge, die wir lernen können. Drittens, wir können lernen, durch diese Dinge den unbegrenzten Gott zu vertrauen. Wenn wir von uns aus es zulassen, dass er uns durch diese Dinge berührt, wenn wir offen sind und ihnen vertrauen können. Und da kommt das Problem. Wenn ich sage euch alle, glaubt ihr, dass Gott Tote auferwecken kann? Da sagt jeder von euch, ich kenne euch gut genug als Geschwister, da sagt jeder hier im Raum ja. Ich glaube das. Für mich überhaupt kein Problem. Wenn aber jetzt ich hier tot umfalle und jemand sagt, lasst uns beten, dass Gott den Peter wieder auferweckt, ich gehe davon aus, dass kaum einer von euch den Mund auftut. Weil ihr sowieso froh seid wahrscheinlich. Nee. Ich meine, wir glauben, dass Gott es tun kann. Aber unsere Frage bleibt, wir wissen nicht, ob Gott es tun will. Das ist doch unser Problem, oder? Da müssen wir berührt. Über diese Schwelle müssen wir hinaus. Es hat etwas mit einer Berührung zu tun. Bin ich von überzeugt? Was passiert mit Paulus da in unserem Text? Er arbeitet am Zelt oder an seine Zelten? Tee? Er predigt. Aus Liebe, aus selbstloser Liebe schwitzt er den ganzen Tag. Von morgens um 7 bis abends um 9, seine Mittagspause, nimmt er in Kauf, die Zeit, wo er eigentlich ruhen müsste, und opfert das für die Geschwister, weil das Evangelium und die verlorenen Menschen ihm solch ein Anliegen ist. Und die Menschen sind in Anführungsstriche berührt von seiner Liebe durch den Kontakt mit dem Schweißtuch. Ich will euch erklären, warum ich das glaube. Das ist etwas mit Berühren. Und mit Berühren meine ich nicht unbedingt nur eine physische Berührung, sondern eine Herzensberührung. Es hat etwas mit näher Gott ranlassen. Ist es ähnlich wie mit dem Heiligen Geist? Sich aufschrecken. Geist Gottes, du bist Gott. Ich will dich haben in meinem Leben. Wenn du mich reich machen kannst, wenn du mich zum Überwinder machen kannst, dann will ich dich haben. Den Affentheater von anderen Christen. Wenn sie es wollen, sollen sie es machen. Ich will das Wahre haben. Ich möchte dich haben. Bei Paulus geht es um eine Berührung. Wann geschieht das denn hier in diesem Text mit Elia und dem toten Mann? Bei der Berührung. Denkt mal nach, noch eine Situation mit Berührung, wo tiefe Not, Einsamkeit und Verzweiflung war. 12 Jahre lang. Ihr ganzes Geld. Alle Ärzte im Land. Alles. Und nichts passierte. Markus Kapitel 5. Lasst uns hinschauen. Wir lesen zusammen Markus 5 ab 21 in der Hoffnung, dass wir werden den ganzen Kapitel nicht lesen können. Irgendwo lassen wir das denn ausklingen. Aber ich denke hier an diese Stelle, die doch oft überlesen wird, schnell überlesen, wo wir nicht wagen, da Stellung zuzunehmen und uns damit zu beschäftigen, sind wertvolle Wahrheiten, Geheimnisse Gottes verborgen im Text, die für dich und für mich wichtig sind. Kapitel 5 von Markus und Vers 21. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihm sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hand auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Hier sehen wir das schon. Seht ihr die Berührung da schon? Die kommt im Text noch klarer auf. Aber hier, komm Jesus, nicht sag es von hier aus. Was sagte Jesus dann als ein Mann zu, du brauchst gar nicht zu kommen, Jesus, du kannst von hier aus. Ha? mein Knecht zum Leben erwecken. Du kannst ihn gesund machen von hier aus. Du brauchst gar nicht hinzukommen. Und Jesus sagt, Mann, das ist Glaube. Unter den Heiden kann ich das in Israel, kann ich das unter den Gläubigen finden. Zurück zu meinem Beispiel in Indien, okay? Das sind Heiden, das sind Hindus. Sie werden berührt und werden gesund. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. 12 Jahren. Krank. Manch einer hätte so einen Strick genommen. Oder hatte den Arzt gebeten oder die Krankenschwester, machen Sie doch mal, helfen Sie mir, machen Sie mal was für mich. Deswegen können wir das nicht tun. Auch als Christen können wir das nicht unterstützen. Dass ein Mensch den anderen tötet, das Leben nennt. Mag die Situation noch so elend sein, das ist doch eine elende Situation. Diese Frau geht noch, aber sie ist eigentlich bereits schon tot. Was Hoffnung, Zuversicht, Kraft betrifft. Und hatte viel erlitten von vielen Ärzten. Und all ihr Gut dafür, Zehntausende von Euro, womöglich Leute angepumpt, war bis über beide Ohren in Schulden. Hoffnungslos, einsam. Und es hatte ihr nichts geholfen. Da sind wir doch alle mal hingekommen, oder? Ich kann es für mich sagen. Da war keine, es war nur eine Frage. Sagst du ja oder du gehst drauf. Hatte schon einen Fuß im Grab. Es hat nicht geholfen, es wurde noch schlimmer. Das ist der Wahnsinn. Ein Mensch streckt sich aus nach Hilfe und es wird noch schlimmer. Und dann fragen wir uns, und das tun wir schnell, wo ist denn Gott? Gott ist gemein. Wie kann das? Gott hatte etwas Wunderbares im Geheimen für diese Frau. Es war noch schlimmer mit dir geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Siehst ihr das? Das ist der Wind. Das ist die unsichtbare Welt hier. Das sind diese unsichtbaren Kräfte, die wir als Materialisten in Europa rauslassen. Das ist da, wo der Hindu steht und er weiß. Er hat nachts die Fratzen gesehen. Er hat die Dämonen gesehen. Davon wissen die Indios in Südamerika, die in Anführungsstriche katholisch sind, aber immer noch Toten anbeten und Dämonen, ihre Vorväter. Sie sind besessen und sehen, sie haben ständig mit Dämonen zu tun. Du kannst jeden Hindu oder jeden Buddhist fragen, gibt es eine unsichtbare Welt? Ja klar gibt es Götter. Wir sind so Materialisten. Es gibt keine unsichtbare Welt. Gott, wer glaubt denn schon an Gott? Wenn es dir hilft, dann mach mal, du armer Mensch. Wir glauben nicht einmal mehr an der Seele, so materialistisch sind wir. Moral gibt es nicht. Wohlbefinden der Seele, das wird jetzt verkündigt. Du kannst Salben, Shampoo, die nun nicht nur dein Haar waschen, sondern für das Wohlbefinden deiner Seele da sind. Denn sie sagte, wenn ich ihn nur seine Kleider berühren, hier haben wir es wieder, könnte, so wurde ich gesund. Und sogleich verziegte, die Quelle haben wir gehabt, Vers 30, und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Das ständig alles nur hier mit Berührung. Was machen wir, wenn wir füreinander beten und wirklich ein Anliegen da ist? Klar, wir beten so, ne? Als Geschwister, also am Stegreif, bei kleinen Problemen. Ne? Aber wenn echt ein Problem ist, wenn eine meiner Kinder krank sind und ich breche zusammen und weine hier am Stuhl und sage euch, das, was passiert, Siggi steht auf, kommt rüber, legt mir die Hände auf, Jörg kommt, sagt, Geschwister, steht auf, lass uns mal Hände halten und für Peter beten, oder? Das machen wir doch, oder? Zumindest sehr häufig. Was machen wir bei Kranken? Wir legen die Hände auf. Was machen wir noch? Wir reiben ein bisschen Öl hier drauf. Warum? Ist Hände auflegen eine magische Kraft, ein magisches Akt? Ist Öl irgendwo, das ist irgendein Sonnenblumenöl. Manchmal haben wir, ob ihr es glaubt oder nicht, Getriebeöl genommen. Kein Wunder, dass ihr alle so quietscht. Sind Symbole. Wisst ihr, die materialisieren etwas. Wenn jemand mich anrührt, weiß ich, dass er da ist. Wenn er ein Amt hat und ihr seid alle Priester, das haben wir am Sonntag gesehen. Wenn du die Hand auflegst im Vertrauen auf Gott, da geht etwas über und stärkt mich. Da weiß ich, ich sitze hier vorne nicht alleine, sondern meine Brüder und Schwestern sind da, die mit Glauben und Vertrauen, die sagen mir, Peter, es gibt einen Gott. Und er wirkt, er materialisiert sich in unser Leben. Der Heilige Geist ist gegenwärtig, wir sehen ihn nicht. Aber ich behaupte, dass man ihn spüren kann. Nicht immer, man kann ihn aber spüren. Er ist immer da, wir spüren ihn, aber nicht immer. Er wird aber spürbar, um das zu bestätigen, dass wir aus dem Geist geboren sind, dass wir Kinder Gottes sind. Berührung setzt etwas frei in uns. Und aus diesem Grund, wir haben am Dienstag hier mit dem Teenies zusammen, haben wir den heiligen Kuss gehabt. Ende 2. Korinther gab es einen heiligen Kuss. Da haben die Teenies hier alle miteinander geknutscht. Warum der Kuss? Warum soll ich oder warum darf ich meinen Bruder küssen? Ich sage dir, ein Bruder, der mich geküsst hat, das hat etwas in mir gewirkt, sage ich dir. Es ist wirklich so. Ich sage nicht jetzt, wir müssen uns hier alle in der Gemeinde küssen, sonst wissen wir nicht, dass wir einander lieben. Nein. Mein Bruder Selalem, der heute gegangen ist, hat mich geküsst und ich habe ihn geküsst. Es ist ein Berühren, ein Spüren, das sehr tief hineingeht und eine Auswirkung hat in unser Leben. Das verbindet. Ist eine geistliche Realität, die in diesem Moment sich materialisiert. Und das ist eine Krücke für uns. Es ist nicht ein Muss. Wenn du den Glauben hast zu sagen, Jesus, du brauchst nicht zu kommen, bete von hier aus und heile meine Mutter in Buxtehude, dann ist es okay. Gott will uns helfen hier. Gott will die Geschwister helfen durch Paulus. Lasst uns zurückgehen zur Apostelgeschichte. Paulus Schweißtücher. Ich behaupte, dass diese Schweißtücher getränkt sind mit den lieben Taten. Paulus, seine Liebe für die Geschwister ist so praktisch, so handfest, dass es sich materialisiert hat im Schweiß. Jesus Christus hat was geschwitzt? Blut. Deswegen wird uns das gesagt. Er hat für uns geschwitzt wie kein anderer. Lass uns am Text hier weiterlesen. Wir haben noch 10 Minuten. Vers 13. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch mit dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit Namen Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich auch. Aber wer seid denn ihr, ihr Halunken und Verbrecher? Geschäftsleute, ihr sucht wohl eine Methode, ein System. Schwitzen wollt ihr nicht. Eine Formel, die hättet ihr gern. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl, und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Die kennen Jesus persönlich nicht. Sie berufen sich auf den Jesus, der Paulus kennt. Oder, ja. Und es bewegt sich nichts. Da ist keine Nähe, ist keine Berührung. Deren Herzen sind nie berührt worden vom Geist Gottes. Sie sind nicht aus dem Geist geboren. Sie wollen Gott benutzen und Gott lässt sich nicht benutzen. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigt sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwunden aus dem Haus flohen. Das finde ich witzig. Finde ich wirklich lustig. Das möchte ich gesehen haben, also wirklich, ne? Also das, was fürs Fernsehen, wa? Ich finde, Gott hat Humor, oder? Ich möchte das manchmal mit meinen Kindern machen. Na, meine Töchter nicht, aber meine Söhne. Oh Mann, oh Mann. Gott will keine Affen. Hier haben wir Affentheater. Das Wort auf Deutsch heißt imitieren. Imitieren. Das sind die Affen, die imitieren. Da ist doch eine Logik drin, oder? Meine Logik. Jesus will keine Tiere, er will Menschen, oder? Und er sagt nicht imitiert, sondern er sagt: Folget mir nach. Oh, da fängt schon das Verzicht an, oder? Da fängt er schon an mit dem Schwitzen, mit dem Schweiß, oder? Bergauf, bergab, durch dunkle Täler, wo man sich einsam fühlt, wo man sich wieder nach Rom sehnt. Aber wenn einmal nur halbwegs oben bist, sagst du dir: Mann, das ist ja anstrengend. Jesus will Nachfolger, wie Paulus nachgefolgt ist. Wie hat denn Jesus da geschwitzt? Am Kreuz. Diese Erde, Geschwister, war verflucht. Bei Adam und Eva wurde die Erde verflucht. Mit Unkraut. Und damit beschäftigen wir uns heute noch, ne? Da schimpfen wir noch in Herbst und in Frühling oder auch im Sommer mit dem Unkraut, oder? Was das für Zeit nimmt. Die ganze Erde ist verflucht. Adam und Evas Rebellion gegen Gott. Nicht nur wir sind davon betroffen, sondern alles, die ganze Schöpfung ist gefallen. Aber was passiert, das bewegt mich, also das lässt mich nie los. Ich glaube, dass es auch hilft mir, ich weiß es nicht genau, egal. In einer von den Evangelien, und ich glaube, es ist das Ende von Matthäus. Wenn Jesus stirbt am Kreuz und sein Blut die Erde berührt, da spalten sich Felsen. Wissen wir wirklich, wie verflucht diese Erde ist? Und wie sehr wir Gottes Berührung brauchen. Jesus Blut berührt die Erde, die Felsen spalten sich. Nicht nur die Erde tut sich auf, Felsen spalten sich und die Toten stehen auf zum Leben. Mann, das ist ein Geheimnis, oder? Glaubst du das wirklich? Kannst du das sehen? Glaubst du, dass das passiert ist? Diese Felsen, die tragen wir in unserer Brust, oder? Die müssen aufgerissen werden. Gott will unser Herzen mit sein Blut berühren. Und möchte Dinge tun, die weder du verstehst noch glauben kannst in dein Leben und durch dich. Seine Augen durchziehen der ganze Erde und suchen nach Menschen, die ihn von ganzem Herzen lieben, suchen und treu sein wollen. Das ist die Voraussetzung für den Segen. Gott braucht keine Affen. Er möchte nicht nachgeahmt werden. Ich habe diese Shows satt. Du spürst das richtig, dass es eine Show ist. Es ist nicht Realität. Die kommen aber oft nur durch und da sollten wir uns schämen, weil man das, die Realität, das Wahre eigentlich so selten sieht. Und wie Jörg sagte, wir brauchen, betete am Anfang der Jörg, wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in unsere Mitte, aber zuerst in unser Leben. Sind wir bereit, unser Leben zu opfern, wie Paulus das tat? Von morgens bis abends einfach für Jesus da sein. Immer bereit, immer vor ihm, immer offen. Es kamen auch viele, Vers 18, von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündigten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen. Hier wird das Alte verbrannt. Das ist auch Ausstrecken nach Gott. Hey, nicht auf dem Flohmarkt mit den alten CDs und Videos. Das unreine Kram. Wir haben uns bekehrt. Verstehst du? Da wollen wir aber aus unserem Scheiß, was wir uns nicht mehr reintun, Geschäft machen. Auf dem Flohmarkt. Ich habe oft darüber gedacht. Und viele haben es getan. Ich frage mich, was soll denn das? Das, was nicht gut genug für dich ist, kann niemals gut genug für deinen Nachbar sein, der verloren ist und in der Finsternis lebt. Und hier steht es ganz klar. Wisst ihr, was das umgerechnet ist? Nicht jetzt nach direkten Umtausch, nach dem Wert jetzt, sondern das ist das Gehalt von 150 Menschen damals gewesen, das Jahresgehalt von 150 Menschen. Wisst ihr, was es heute in etwa, habe ich heute auf meinen Rechner kalkuliert, wenn du davon ausgehst, dass wir 3.000 brutto haben im Monat, sind das 4,5 Millionen Euro. Ganz schöne Summe, oder? Das durch die Lappen gehen lassen? Nee, verbrennen. Das kostet Geld. Es hat einen gewissen künstlerischen Wert, oder? Ja, manche Leute mögen die Musik. Ja, so schlimm sind die Videos nicht. Für meine Kinder sind sie nicht genug. Gut genug. Also meine Kinder nein, aber die Kinder von anderen, das ist okay. Das ist Konsequenz hier. Wisst ihr, es kostet was. Ich sag's mir selber, okay? So breitete sich das Wort, guck mal, in der Konsequenz. Die strecken sich nach Gott aus und die sind bis im Letzten hinein, sind sie konsequent. Und was passiert? So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und würde mächtig. Du bist ein Gott, der voller Geheimnis ist. Jesus, du bist wie ein Schatz, das begraben ist mitten im Feld. Und wir müssen bereit sein, alles zu verkaufen, um den Acker zu kaufen, um an Schatz zu kommen. Wir bitten dich, Herr, hilf du uns, dass wir nur bereit sind, dass wir ein Ja haben. Und das gib uns dann die Kraft, da wo du es von uns verlangst, auch diese Schritte zu tun und zu verzichten. Uns nach dir auszuschrecken und diese anderen Dinge hinter uns zu lassen. Du weißt, wie schwer das ist, weil du auch Mensch gewesen bist. Du bist unser hoher Priester, der in allen Dingen verführt wurde, wie wir auch verführt werden, bei dir dennoch ohne Sünde. Und wir sind gefallen und fallen immer wieder. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir bereit sind, durchs Feuer zu gehen, uns reinigen zu lassen, dass diese, ja, schmutzige Gedanken, Angewohnheiten, Worte in unser Innerst ausgebrannt werden, dass wir, ja, wie heißt das auf Deutsch, refined like gold, dass wir gereinigt werden wie Gold, Jesus, pures Gold. Bitte hilf uns, dass du hast gesagt, es ist alles gut, es ist alles rein. Für diejenigen, die rein sind, die reines Herzens sind, schenk du uns eine reine Motivation, eine reine Gesinnung, die Gesinnung Christi. Und schenk, dass wir dich erleben, wie Paulus dich erlebt hat, Jesus. Wir danken dir, dass du authentisch bist und dass wir nichts nachäffen müssen. Dass du ein Gott bist, der vielfältig ist und dass du dich auf viele Weise in unser Leben offenbaren kannst. Wir preisen dich und beten dich an und danken dir für dein Wort. Amen.